Es wurde noch eine Frage gestellt, die ich gerne antworten möchte. In Vers 6 lesen wir von Kapitel 2. Aber diese hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Das ist wichtig, die Nikolaiten zu hassen oder die Werke der Nikolaiten. Wir müssen da sehr aufpassen, dass in einer Art und Weise, wie wir gewisse Sünde angehen, dass wir nicht die Menschen hassen, die die Sünde machen. Wir dürfen nie vergessen, auch wir waren alle mal Sünder vor Gott. Und durch Gottes Gnade sind wir zu gerechte, heilige Kinder Gottes geworden. Nicht, weil wir es verdient haben, Gottes Gnade ist es. Und dieses Verständnis, was wir waren und zu was wir geworden sind, sollte uns immer vor Augen sein, auch wenn wir die Sünder begegnen. Ja, die Sünde sollen wir hassen. Und dies, was der Sünder proklamiert in Bezug auf Sünde, noch mehr hassen. Aber der Sünder, er braucht Christus. Es kann sein, dass weil wir die Sünde hassen, dass sie auch uns hassen werden. Und trotzdem werden wir lieben. Das ist ganz wichtig auch in Bezug auf diese ganze, ich sage jetzt mal, Gender-Gedanke. Diese ganze Homosexualität. Wie gehen wir mit Leuten um, die in dieser Sünde leben? Begegnen wir sie in die Liebe Christi? Begegnen wir sie mit viel Geduld? Oder sehen sie in uns solche, dass sie hassen? Ja, wir hassen die Sünde, aber wir müssen immer aufpassen, wie proklamieren wir es? Und der Christen ist oft auch eine gewisse Stimmung, dass man nicht mehr die Sünde hasst, sondern anfängt auch die Sünder zu hassen. Ja, der Weg der Sünde, der ganze Lebensstil, sollten wir bewusst hassen. Aber der Sünder braucht Christus. Und der größte Sünder, auch für ihn ist Christus gestorben. Auch dies muss er erkennen. Und es liegt an uns, wie wir es proklamieren. Aber, und diese Aber ist auch wichtig, wir wollen den Sünder gewinnen für Christus. Aber wir wollen in unserer Botschaft keinen Kompromiss eingehen. Das ist auch wichtig. Wir werden darum nicht eine billige Evangelium verkündigen, um durch eine billige Evangelium die Menschen für Christus zu gewinnen, weil wir werden sie nicht gewinnen. Wir werden sie für eine billige Evangelium gewinnen. Oft in einer Evangelisation wird gesagt, der Herr liebt dich so, wie du bist. Geschwister, der Herr liebt die Sünder und darum ist er für sie gestorben. Aber nein, wenn man dann Sünder sagt, er liebt dich so, wie du bist, dann denkt der Sünder was? Dann kann ich ja so bleiben, wie ich bin und auch Christ werden. Aber genau dies ist nicht diese Botschaft des Evangeliums. Eine Sünde erkennt, ich bin eine Sünde und kann vor Gott nicht bestehen, weil Gott mich in diesem Zustand, in dem ich bin, nicht liebt. Also nicht stehen lassen kann. Aber er hat mich trotzdem geliebt und darum ist er für mich gestorben. Und das muss jeder Mensch erkennen. Es ist die Liebe Gottes und dies ist auch unsere Aufgabe, diese Liebe zu proklamieren. Und wir müssen da aufpassen, hinter welcher Organisation steht man? Hinter welcher Ideologie steht man? Als Christen haben wir eine Ideologie und das ist die Liebe Christi. Ich glaube, oft müssen wir aufpassen, auch da, wie sind wir politisch engagiert? Okay, es darf politisch engagiert sein. Politik hat ja mit Ethik zu tun. Und wir Christen haben in Bezug auf Ethik auch eine Antwort. Und wenn ich für ein Gesetz stimme, wo, ich sage jetzt mal, gegen gleichgeschlechtliche Ehe ist, dann bin ich nicht gegen der Sünde, sondern gegen seine Sünde. Aber ich will nicht den Mensch, der sündigt, hassen, sondern ihm will ich mit viel Geduld lieben. Wie begegnet Jesus im Tempel die Ehebrecherin? Es ist eine der tiefsten Lektionen in Bezug auf eine Begegnung mit Sündern. All die rundherum dachten, sie sind gerecht vor Gott. Und sie waren alle bereit, diese Frau zu steinigen. Und was tut Jesus in diese ganze, was da passiert? Wir lesen zweimal, bückt er sich und schreibt etwas auf den Boden. Was er geschrieben hat, wissen wir nicht. Hat uns Gott nicht weitergegeben. Aber Auf dem Moment, wo er sich bückte, was geschieht da? Keiner schaute mehr auf diese eine Person, der gesündigt hat wahrscheinlich, sondern alle schauten auf ihn. Sie haben sich nicht mehr konzentriert auf diese eine Person, sondern auf Jesus. Und so sollten auch wir sind da, um zu schützen und nicht umzubringen. Unser Kampf ist nicht von Fleisch und Blut, sondern ein geistlicher Kampf. Und so sind auch unsere Mittel. Und wenn wir solche Sünde erkennen in unserer Gesellschaft, wenn wir sehen, wo es hingeht, dann müssen wir viel mehr geistlich kämpfen, beten, fest werden und nie vergessen, die Liebe. Die Liebe nochmal heißt nicht, dass ich es toleriere, weil das ist nicht das, was die biblische Liebe ist. Aber wenn ich einen Nachbar habe, der, sage jetzt mal, in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt, ich kann ihn ignorieren, ich kann ihm der Schulter zeigen, ich kann bewusst ihm zeigen, so wie du lebst, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und das ist ja auch so. Mit seinem Lebensstil will ich nichts mehr zu tun haben. Und trotzdem ist er mein Nachbar und braucht Christus. Wenn ich aber ihm Respekt zeige, Liebe zeige, ihn begrüße, auch wenn er weiß, wie ich denke, das wird ihm zu Eifersucht reizen. Sag, warum ist der Christ anders? Warum ist der Christ, nachdem er von der Ferie zurückkommt, ist er fähig, ich sage jetzt mal von Italien, und er bringt mir eine schöne, gute Öl aus Italien mit. Dann kann der Nachbar denken, spinnt der eigentlich? Was ist mit dem los? Warum bringt er mir ein Geschenk? Weil wir den Menschen lieben. Aber seine Sünde, nicht im Geringsten. Da müssen wir sehr weise sein. Und es wird nicht einfach sein. Und da müssen wir, nochmal, lass uns nicht verführen durch eine Ideologie, der uns auch zu Hass führen kann. Sondern in der Ideologie dürfen wir nie der Wesen Christi vergessen. Diese Wesen, der auch in uns wohnt. Und so wollen wir zur nächsten Gemeinde gehen. Und das Mal kommen wir in eine Gemeinde. Wir haben ja zwei dieser Sendschreiben, die perfekt sind. Gemeinde, die perfekt ist. Wäre das nicht ein Traum? Eine perfekte Gemeinde. Ja, die haben wir definitiv im Himmel. Ja. Im Himmel werden wir sowieso überrascht sein, wer alles dabei ist. Ja. Also deshalb, lass uns doch jetzt schon lernen, miteinander in Liebe zu leben. Ja. Ja, ich bin immer überrascht, wie Christen bereit sind, sich gegenseitig abzuschlachten. Wirklich abzuschlachten. Wir haben manchmal unterschiedliche Meinungen, das dürfen wir auch. Nicht immer können wir in der gleichen Gemeinde sein und trotzdem sind wir Geschwister. Und so sollten wir einander auch begegnen. Aber oft so viel Hass unter Christen. So traurig, nicht? Aber so lesen wir über Smyrna. Eine Gemeinde, die praktisch perfekt war. Wir lesen, mit dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, und dem Engel, Entschuldigung. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Wir kennen deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hatte, höre, was der Geist in Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Also ganz kurz, diese Gemeinde Smyrna, auch entstanden durch den Dienst eines Paulus in Ephesus. Wir haben ja vorher gelesen, 3 Jahre lang war Paulus in Ephesus. Und diese Gemeinde musste durch Verfolgung hindurchgehen. Todesangst. Und ich möchte da eine Geschichte vorlesen. Ein bisschen eine längere Geschichte, aber es ist ein Zeugnis eines Mannes, ein Mann Gottes. Ein sogenannter Polycarp. Polycarp war der den Dienst eines Johannes übernahm in Ephesus. Und über ihm lesen wir Folgendes. Die Geschichte Polycarp, der junge Johannes aus Smyrna. Also er war aus Smyrna. Sie kamen zur späten Stunde an und fanden ihn im oberen Stockwerk seines kleinen Hauses. Von dort hätte er wohl an eine andere Stelle fliehen können. Aber er wollte es nicht und sagte, der Wille Gottes geschehe. Als er von ihrer Anwesenheit hörte, stieg er hinab und sprach mit ihnen. Sie aber waren betroffen über sein hohes Alter, seine Ruhe und darüber, dass sie sich eine solche Mühe gegeben hatten, einen so alten Mann aufzugreifen. Sofort gab er Auftrag, ihnen zur selben Stunde Speise und Trank vorzusetzen, so viel sie wollten. Er bat sie aber auch, ihm noch eine Stunde zu ungestörtem Gebete zu gewähren. Als sie ihm dieses zugestanden, betete er stehend, voll der Gnade Gottes, so dass er 2 Stunden lang nicht fertig werden konnte und dass die Häscher staunten, mehrere es auch bereuten, gegen einen so gottgefälligen Greis ausgezogen zu sein. Und dann geht es weiter, er wird vor dem Volk gebracht. Der Prokonsul aber drang noch mehr in ihn und sprach, schwöre, und ich gebe dich frei, fluche Christo. Da entgegnete Polycarp, 86 Jahre diente ich ihm, und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinem König und Erlösen lästern? Als er aber aufs Neue in ihn drang und sagte, schwöre beim Glück des Kaisers, antwortete er, wenn du dir mit dem Gedanken schmeichelst, ich würde, wie du es nennst, beim Glück des Kaisers schwören und dich stellst, als würdest du nicht wissen, wer ich bin, so höre mein freimütiger Bekenntnis. Ich bin ein Christ. Willst du aber die Lehre des Christentums kennenlernen, so bestimmt mir einen Termin zur Aussprache. Ja, der kannte schon nichts. Da erklärte der Prokonsul, ich habe wilde Tiere, denen werde ich dich vorwerfen lassen, wenn du nicht anders sinnen wirst. Der aber entgegnete, lass sie kommen, denn unmöglich ist uns die Bekehrung von Besseren zum Schlimmeren. Ehrenvoll aber ist es, sich vom Schlechten zur Gerechtigkeit hinzuwenden. Jene aber fuhr fort, wenn du dir aus den Tieren nichts machst, lasse ich dich vom Feuer verzehren, sofern du deine Meinung nicht änderst. Darauf sagte Polycarp, du drohst mir mit einem Feuer, das nur eine Stunde brennt und nach kurzem erlischt. Denn du kennst nicht das Feuer der zukünftigen Gerichtes und der ewigen Strafe, das auf die Gottlosen wartet. Doch was zögerst du? Hole herbei, was dir gefällt. Während Polycarp dieses und noch anderes sprach, war er voll Mut und Freude und sein Antlitz strahlte voll Anmut, so dass er nicht bestürzt über das ihm Angedrohte die Fassung verlor, sondern dass vielmehr der Prokonsul staunte. Dieser schickte seinen Herold und ließ mitten in den Rennbahn 3-mal verkündigen, Polycarp hat sich als Christ bekannt. Und dann geht's weiter. Da fand es jetzt viel gut, einstimmig zu schreiben, Polycarp soll lebendig verbrannt werden. Er aber, die Hände auf dem Rücken festgebunden, wie ein ausgezeichneter Widder aus einem großen Herde zur Opfergabe, zum wohlgefälligen Brandopfer für Gott, auserlesen, blickte gen Himmel und sprach, Herr, allmächtiger Gott, Vater deines geliebten und gebenedeiten Sohnes Jesus Christus, durch den wir Kenntnis von dir erlangt haben, Gott, der Engel, der Mächte, der gesamte Schöpfung und der ganze Schar der Gerechten, die vor deinem Angesicht leben. Ich preise dich, dass du mich dieses Tages und diese Stunde gewürdigt hast, teilzunehmen in der Gemeinschaft deiner Märtyrer an den Kelch deines Christus zur Auferstehung ins ewige Leben nach Leib und Seele in der Unvergänglichkeit des Heiligen Geistes. Unter diese möchte ich heute vor dir aufgenommen werden, als ein fettes und wohlgefälliges Opfer. So wie du, untrüglicher und wahrhafter Gott, mich dazu vorbereitet, wie du es mir vorher verkündet und wie du es jetzt erfüllt hast. Deswegen lobe ich dich auch für alles. Ich preise dich und verherrliche dich durch deinen ewigen und himmlischen Hohepriester Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, durch den dir mit ihm und dem Heiligen Geiste Ehre sei jetzt und in Ewigkeit. Amen. Als er das Amen ausgesprochen und sein Gebet vollendet hatte, zündet die Heizer das Feuer an. Es war der Ende von Polycarp. Ein Mann weit über 80, der den Märtyrertod dort starb. Er kam aus Smyrna. Aus Smyrna, diese Gemeinde, wo wir da in Offenbarung Kapitel 2 lesen. Es war eine Gemeinde, die bereit war zu leiden. So lesen wir. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und das Letzte, der tot war und der lebendig geworden ist. Es ist Jesus Christus, der schreibt, der Ewige, der gestorben ist und wieder lebendig geworden ist. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wir haben ein Kapitel im Neuen Testament, die sogenannte Auferstehungskapitel, 1. Korinther Kapitel 15, wo Paulus zeigt, wie wichtig die Glaube an der Auferstehung Jesu Christi ist. Wie wichtig es ist, dass wir es ständig vor Auge haben. Er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden.
Halleluja.
Na, so ist es. Er ist auferstanden. Es ist tragisch zu sehen, dass auch immer mehr Christen glauben, dass die Auferstehung gar nicht stattgefunden hat. Ich weiß nicht, warum sie sich Christen nennen. Ja. Weil Christus lebt. Christen heißt was? Wir haben den Namen durch Christus, der lebendig ist. Er ist auferstanden und genau dies sollte Ihnen auch als Trost dienen. Der Lebendige. Und dort lesen wir, ich kenne deine Werke. Das haben wir ja schon gesehen, ich kenne deine Werke. Der Herr weiß alles. Er weiß über deine Kämpfe, deine Mühe und so weiter. Und deine Drangsal und deine Armut. Sie kamen durch Drangsal und, das ist wichtig, Armut. Wahrscheinlich wurde ihnen vieles weggenommen. Sie wurden enteignet. Ihr Hab und Gut, ihre Häuser, ihre Felder und so weiter. Man hat alles daran gesetzt, um die Christen ein Ende zu setzen. Und wie macht man das am besten? Indem man die Leute bestraft. Würde man heute vielleicht so machen, dass man eine hohe Buße gibt. Wenn ihr dies und jenes in eurer Gemeinde predigt, dann bekommt ihr eine Buße. Und wenn wir nach dem Sonntaggottesdienst eine Buße haben von 10.000 Euro, dann überlegen wir nächstes Mal, wie wir es machen. Einfach nicht aufnehmen, ja. Und man überlegt, ja, was können wir jetzt sagen? Und wenn wir jetzt weitermachen, nächsten Sonntag nochmal eine Buße von 30.000. Irgendwann können wir es nicht mehr bezahlen und dann wird unser Gebäude weggenommen. Ist nur hypothetisch. So wird es heute durch das Gesetz gemacht. Das wäre die Möglichkeit. Damals war es ein bisschen einfacher. Man hat die Leute einfach weggenommen. Man hat sie enteignet. Sie haben vieles verloren. Und sie waren arm dran, menschlich gesehen. Und das sagt der Herr, und das ist das ganz Wichtige. Du bist aber reich. Leider stehen auch wir in Gefahr, so wie wir Laodicea sehen werden, dass wir Segen oft mit Wohlstand verwechseln. Oft denken wir, wenn jemand es vom Leib her gut geht, wenn er gesund ist, natürlich ist es ein Segen, ja, das darf ein Segen sein. Aber es ist uns nirgendwo versprochen im Wort Gottes. Wenn jemand es finanziell gut geht, wenn er ein schönes Haus hat, wenn die Kirche, in der er geht, eine wohlhabende Kirche ist, ein schönes Gebäude, die beste Technik, die schönsten Stühle und weiß ich und was noch mehr, dann würde man oft denken, oh, diese Gemeinde ist eine sehr gesegnete Gemeinde. Der Maßstab bei Gott ist ganz anders. Du hast nichts und trotzdem hast du was. Es ist interessant zu sehen, dass beide Gemeinden in dieses 7-Cent-Scheiben, die am gesegnetesten sind, geistlich, sind die, die am ärmsten waren. Das war die Gemeinde in Smyrna und die Gemeinde Philadelphia. Die Gemeinde Philadelphia lesen wir, lass uns das kurz lesen, ich kann meine Zettel da alle wegholen, da lesen wir Kapitel 3 folgendes. Vers 8, Kapitel 3, ich kenne deine Werke, sehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe das Solch aus der Synagoge des Satan, die ich Juden nennen, die, Entschuldigung, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen, erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort vom stampfhaften Aushang auf mich bewahrt hast. Werde auch ich dich bewahren von der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald und halte fest an, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Was haben wir nochmal Vers 8 gelesen? Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft. Menschlich gesehen, eine kleine Kraft. Aber dies, was Gott ihnen gab, kann kein Mensch schließen. Und somit recht legt man diese Gemeinde Philadelphia auf die Gemeinde in der Erweckungszeit. Das waren wenige, aber in dieser Gemeinde haben, in dieser Zeit haben wenige so viel gewirkt, dass das Evangelium in dieser Erweckungszeit in der ganze Welt hineinkam. Das war der größte missionarische Effort, wo man in der Kirchengeschichte hatte. In keiner Zeit wurde das, die Bibel so viel, so oft übersetzt wie in dieser Zeit der Erweckungszeit. In keiner Zeit wurde so viel über das Christentum geschrieben wie in der Erweckungszeit der 18. 19. Jahrhundert. Ein wenig Kraft, aber eine offene Tür, der keiner schließen kann. Nimm mir zurück zu Smyrna. Nochmal, ich kenne deine Werke und deinen Drang und deine Armut. Und du bist aber reich. Reich sind wir in Christus, Geschwister. Das sollten wir immer vor Augen haben. Wir wissen nicht, was morgen auf uns zukommt. Geschwister, unsere Welt verändert sich. Ich glaube, das kann keiner von uns verleugnen heute. Es ist unglaublich, was in den letzten Jahren so alles passiert ist. Kaum war diese ganze Corona-Krise vorbei und schon kommt die nächste Wehe, ein europäischer Krieg. Wie es sich weiter ausbreitet, wissen wir nicht. Diese Corona ist vorbei und eine Religion wird immer stärker, die sogenannte grüne Religion. Ja. Und diese grüne Religion kann alles verändern. Was wird heute gesagt im Namen der grünen Religion? Dass Kinder für die Umwelt schädlich sind. Tatsächlich wird gesagt, dass die, wo Kinder in der Welt bringen, sie sind schädlich. Wisst ihr, was positiv ist? Ja, bitte versteht mich da richtig. Ja, soll ich sagen. Das Positive ist, dass die, wo so denken, bringen keine Kinder. Und weil sie keine Kinder bringen, wird die Ideologie bei denen nicht weitergehen. Und die, wo Kinder bringen, die haben eine andere Ideologie. Also immerhin geht da was anderes noch weiter. Aber es ist so. Nur die Idee, dass man denkt, ein Kind ist eine Belastung für die Umwelt. In welcher Absurdität ist unsere Welt gekommen? Da müssen wir sehr aufpassen, überhaupt in so einen Gedanken gut hineinzukommen. Immer mehr Promis, die setzen sich fast als Heilige da und sagen, ja, ich verzichte bewusst auf Kinder, der Umwelt zuliebe. Vielleicht sollte man sagen, ja gut, dass du keine Kinder hast, weil mit dieser Art Erziehung hast du uns vieles gespart. Wir wissen aber, jeder Mensch kann durch Christi verändert werden. Aber dieser Gedanke gut nun. Ja, unsere Welt verändert sich. Hört dieser Krieg in Ukraine auf? Das wissen wir nicht. Kann aus so einer Fläche Brand kommen? Das wissen wir nicht. Wenn diese Ideologie immer stärker und stärker wird, was wir heute in der Gesellschaft sehen, dann werden wir irgendwann als Christen nicht mehr willkommen sein. Das muss uns vor Augen sein. Und wir müssen uns für diese Zeit vorbereiten. Wir müssen aufpassen, nur weil wir glauben, die Entrückung ist vor der Trübsal, heißt noch lange nicht, dass wir nicht durch Trübsale hindurchgehen müssen. Und viele von euch kommt ja aus Rumänien und ihr wisst ganz gut, was eure Großeltern und Urgroßeltern alles durchgemacht haben. Das waren Drangsale. Das war Verfolgung. Und haben wir diese Garantie, dass wir diese Art Verfolgung nicht hindurchgehen müssen? Nein, haben wir nicht. Und genau darum gilt es, fest zu werden in Christus. Auf dies investieren, was ewiger Wert hat. Wir müssen sehen, dass die Gemeinde dort Sie erlebten ganz unterschiedliche Art Verfolgung. Sie erlebten, der Herr sagt, ich kenne deine Werke und dein Drangsal. Weil sie waren in einer Stadt, der Rom bedingungslos ergeben war. Der Kaiserkult in dieser Stadt Smyrna war am höchsten. Das heißt, das war eine totale Unterordnung unter dies, was der Staat will. Was der Staat sagt, ja und Amen. Sollten wir uns dem Staat unterordnen? Ja. Aber erst unterordnen wir uns Gott. Und jeder Befehl und ein diskriminierender Lebensstil, der uns hineingebracht wird, müssen wir bewusst Nein sagen. Aber unsere Steuern werden wir trotzdem treu bezahlen. Okay? Das ist dieses Spannungsfeld. Und wir wollen für unsere Regierende trotzdem beten. Wir müssen ihnen helfen, damit sie erkennen, was der göttliche Berufung für die Regierung ist. Aber der Lebensstil, was sie proklamieren, nein. Und so war es dort. Sie waren mitten in diese Kaiserkult. Willig schenkten die Einwohner Smyrnas dem Kaiser Domitian ihre Verehrung. Die Christen waren, sie waren bereit, seiner Autorität sich unterzuordnen, als Staatsoberhaupt, jeden Fall. Aber sie lehnten es, aber ihm Opfer zu bringen, ihm als göttlich zu sehen. Die Kaiser wurde als Götter gesehen und sie lehnten es ab. Und wo sie dies ablehnten, da kam der Zorn der Regierenden über sie. Weiters lernen wir, dass sie lehnten alle eigentliche religiöse Übungen ab. Sie wollten nicht mehr ein Teil dieser götzendienerischen Kultur, genauso wie die Epheser. Aber dieser Widerstand war dort wahrscheinlich größer. Und dann lesen wir auf eine gewisse Verhetzung, wo sie hindurchgingen. Und diese Verhetzung, es ist nicht so eine einfache Stelle. Erstmal die Drangsal und eine Armut. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern ein Synagoge des Satans. Und jetzt müsst ihr einfach gut zuhören. Ich möchte das auf zwei Art und Weise uns weitergeben. Auf der einen Seite tatsächlich, wenn das Wort Synagoge benutzt wird, dann reden wir über den Ort, wo sich Juden versammeln im Neuen Testament. Ja, warum wird dann da genannt Synagoge des Satans? Wir haben einen Vers, wo auch Jesus diesen Ausdruck benutzt. In Johannes Kapitel 8, Vers 41 bis 44 lesen wir. Johannes 8, 41 bis 44. Da hat Jesus diesen Disput mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Da lesen wir, ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was geschieht da? Dieser Antichrist, Anti-Jesus-Geist im Judentum war schon zur Zeit der Jesus da. Und was beschuldigten sie Jesus? Dass er was war? Ein Bastard, ein uneheliches Kind. Und diese Lehre war im 3. Jahrhundert umso stärker unter den Juden. Die Juden haben ein Buch, der heißt Toldot Jeshu, die Geschichte Jesus. Und dort wird ganz auf gotteslästerliche Art gezeigt, dass Jesus eigentlich eine Frucht ist von der unehelichen Beziehung, wo Maria mit einem römischen Soldat hatte. Und so weiter. Ja. Also, wir sehen, dass schon zur Zeit Jesus haben sie genau dies proklamiert. Aber das sagt Jesus etwas ganz Hartes. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ganz wichtig noch, dass wir vorher noch schnell zu Kapitel 5 gehen von Johannes. Da lesen wir Vers 39. Da sagt Jesus in Bezug auf das Wort Gottes, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Die ganze Schrift gibt Zeugnis von wem? Von Christus. Das ganze Alte Testament hat ein Hauptziel. Jesus Christus. Wenn wir das Alte Testament lesen, und schlussendlich nicht Jesus sehen, haben wir das Ziel verfehlt. Wir müssen sehen, dass die ganze Stiftshütte hat ein Ziel: Jesus. Dieses Ebenbild, der Tempel, genau das Gleiche. Die ganze Feste des Herrn, alles ein Ziel: Christus. Das Alte Testament ist faszinierend. Und die Juden kannten ihr das Alte Testament. Aber so sagt Jesus: Wenn ihr mich nicht erkennt, da habt ihr dein Ziel verfehlt. Nur nochmal gehen wir zurück zu Johannes Kapitel 8. Da sagt der Herr, nochmal Vers 43, warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wow, das sind harte Worte. Es gibt nur zwei Wege auf dieser Erde. Es gibt den Weg mit Jesus Christus und der gegenüber hin ins Hölle. Das sind die zwei Wege, wo wir im Wort Gottes sehen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keine kommt zum Vater, denn durch mich. Und das, genau das kommt jetzt auch in diese Gemeinde Smyrna vor. Der erste Tod und der zweite Tod. Wir kommen noch gerade dazu. Aber wer ist dann diese Synagoge des Satans? Wir müssen sehen, dass der erste größte Verfolgung gegen Christen war von Juden aus. Paulus war so einer. Paulus war ein Verfolger, ein Lästerer der Gemeinde. Er hat sich ein Ziel gesetzt, die Gemeinde zu vernichten. Wir müssen aber auch sehen, die erste Gemeinde war jüdisch. Es war Verfolgung von Juden gegen Juden. Und die Juden hatten Recht gehabt, der Oberhaupt des Judentums hat Recht gehabt, gegen Juden zu gehen, von dem römischen Staat sogar. Darum konnte Paulus nach Damaskus gehen und einfach die, die sich bekehrt haben, nach Jerusalem zu bringen. Darum konnte er sie auch in die Kerke schmeißen. Sie hatten diese römische Autorität bekommen. Und wir sehen, dieser Antichristigeist, der war sehr stark, auch im Judentum. Aber, und diese Arbeit ist wichtig, ich muss das ergänzen, weil überall, wo Paulus hinging, haben sich erst Juden bekehrt und dann Heiden. Die erste Gemeinde war in Jerusalem jüdisch. Die 12 Apostel mit Paulus waren Juden. Jesus war ein Jude. Das Alte Testament wurde von Juden geschrieben. Das Neue Testament wurde von Juden geschrieben. Wahrscheinlich außer Lukas. Und bei Lukas wissen wir nicht, was er war. Indem er Arzt war, konnte gut sein, dass er auch Jude war. Aber das wissen wir nicht. Aber das Neue Testament, jüdisch. Das Neue Testament, jüdisch. Jesus war ein Jude. Das Heil kommt von den Juden. Wir dürfen das nicht vergessen. Nur, wenn das eine nicht stimmt, heißt nicht, dass wir das andere verwerfen müssen. Unser Ursprung ist jüdisch vom Wort Gottes. Nicht traditionell, das ist was anderes. Da müssen wir aufpassen. Viele Christen wollen Juden werden. Wenn du unbedingt Jude sein willst, sag dir, sei gesegnet, aber Paulus würde dir sagen, ich achte es für Dreck. Ich weiß, es tut hart. Warum sagt Paulus so in Philipper Kapitel 3 so klar? Du hast alles in Christus, was willst du noch mehr? Warum willst du Christus und auf einmal noch ein Joch auf dich nehmen? In Christus bist du ein Teil vom Volk Gottes und mehr brauchst du gar nicht. Ja, wenn du unbedingt entdecken willst, ob du jüdisch bist, okay, das kann ja schön sein. Wenn du entdeckst, dass du schlussendlich Jude bist, dann kannst du sagen, ja, ich bin ein gläubiger Jude an Jesus. Aber dies in Christus ist, was dich anders macht. Aber da kommt der Herr und er sagt, solche, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Und da kommt jetzt die Frage, wer ist Jude? Es gibt zwei Arten, wie man es verstehen kann. Das erste ist, jemand ist Jude, wenn er als Jude geboren ist. Aber es gibt auch das Geistliche. Schlussendlich nur eins gilt, was du in Christus bist. Und nur weil du sagst, du bist Jude, wird es dich noch lang nicht erlösen. Das lesen wir zum Beispiel in Matthäus Kapitel 12. In Matthäus 12, nachdem wir die Sünde gegen den Heiligen Geist haben, eine Sünde, der nicht vergeben wird, und Geschwister, ganz kurz, diese Sünde kann ein Christ nicht begehen. Ein Christ kann nicht gegen den Heiligen Geist sündigen. Nein. Also können die Gott vergessen. Ja? Nicht, dass sie nachher zu mir kommt, ich habe gegen den Heiligen Geist gesündigt. Indem du das bekennst, hast du nicht gegen den Heiligen Geist gesündigt. Okay. Und da lesen wir, nachdem Jesus diese Sünde erwähnt, geschieht etwas. Wir haben die Verse 43 und 45 bis 54, wo es um die Rückkehr der unreine Geist ging. Ich habe jetzt keine Zeit, das auszulegen. Aber da lesen wir Vers 46 bis 50. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprachen einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer ist mein Bruder? Und streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht, da meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Was sagt Jesus da? Er warnt das Volk Israel da. Nur weil ihr vom Abstammung an aus Juden seid, also Israeliten, ist es noch lang keine Garantie, dass ihr mir gehört. Nur wer der Wille meines Vaters tut. Und der Wille des Vaters wird offenbart durch Jesus Christus. Okay? Und so haben wir eine Antwort, schlussendlich geistlich gesehen, wer ist Jude? Ja, es ist ja eine andere Lektion, aber wir haben noch den Überrest, den wir heute haben. Dass das Volk Israel heute, die jüdische Volk, zurück ist im Lande Israel, ist für uns ein klarer endzeitliches Zeichen, dass Gott sein Volk zurückbringt, um sie schlussendlich dorthin zu führen, wo sie ihm anschauen, den sie durchbohrt haben, Zechariah 12, Vers 10. Das wird noch kommen. Aber schlussendlich gilt heute nur eins. Jesus Christus. Und wenn du an Jesus glaubst, bist du geistlich gesehen ein Sohn Abrahams. Das lesen wir auch im Galaterbrief. Okay, zurück. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Jude und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Jede Botschaft, der nicht Jesus Christus verkündigt, ist schlussendlich vom Teufel. So einfach ist es. Es ist eine nicht einfache Frage, die ich euch jetzt stelle. Beten die Christen und die Juden den gleichen Gott an?
Ja, schon.
Ich frage es mal anders.
Nein,
ihr merkt ja, es ist nicht so einfach. Ja. In gewisser Hinsicht, wenn Sie den Psalmen beten, beten Sie wem an? Den Gott Abraham, Isaac und Jakob. Aber was sagt Jesus? Ihr könnt nur zum Vater gehen in meinem Namen. Also in dem Fall nicht. Weil es gibt nur einen Weg zum Vater. Durch Jesus Christus. Okay? Ich sage jetzt mal so, sie sind so nah bei Christus und trotzdem so weit weg von Christus. Und unsere Aufgabe ist es, sie zur Eifersucht zu reizen. Aber wir können nicht, und das ist wichtig, mit gewissen Lernsätzen sympathisieren. Viele Christen probieren, mit dem Judentum zu sympathisieren. Vielleicht auch aus schlechtem Gewissen. Weil das Christentum hat versagt. Im Namen Christi wurden Juden verfolgt. Im Namen Christi hat man Juden umgebracht. Man hat sie Schuld gegeben, sie sind die Mörder Gottes. Und so waren sie schuld an allem, was in den letzten 2000 Jahren geschah. Also auch jetzt während dieser Corona-Zeit ist unglaublich, wie viel Antisemitismus auch unter christliche Länder vorkam. Die Juden sind immer schuld an allem. Auch an der Ukraine-Krieg, einfach so nebenbei. Gell? Ja, so wird heute teilweise gesagt. Wir müssen einfach aufpassen. Das ist dieser typische Antisemitismus, wo wir durch die Jahrtausende schon haben. Und wir können nicht ein Teil dieser Antisemitismus sein. Aber wir müssen schon sehen, es gibt nur einen Weg zu Gott, der Vater, und das ist durch Jesus Christus. Und das gilt für die Juden so wie für jede andere Menschen. Und alles, was nicht dies meint, ist schlussendlich vom Teufel. Und was geschieht? Das lesen wir durch die ganze Apostelgeschichte. Der ganze Widerstand gegen das Christentum kam immer von wem? Von den eigenen Volksgenossen, von den Juden. Egal wo Paulus hinging, wo ging er zuerst hin? Das ist auch schon wunderbar. 70% der jüdischen Bevölkerung war schon im Römischen Reich zerstreut. Sie waren nicht mehr in Judäa. Sie waren im Römischen Reich zerstreut. Und in jeder römischen Stadt, auch da, in Smyrna, gab es eine sehr große Synagoge. In der Ausgrabung hat man es gefunden. Also, in jeder römischen Stadt war fast eine Synagoge. In welcher römischen Stadt war keine Synagoge? Was? Philippi, genau, sehr gut. Philippi gab es keine Synagoge. Aber es gab da gottesfürchtige Frauen, die trotzdem beten gingen. Aber es waren keine 10 Männer, die gebetet haben. Ja. Wir müssen sehen, die erste Person, die sich in Europa bekehrt, war eine Frau. Die Frauen haben eine sehr wichtige Rolle gespielt in der ganzen Missionsgeschichte. Okay? Wir werden nachher noch kurz über Frauen reden, wenn wir über Isabel reden werden. Kommt aber später, ja? Ich hoffe, die Zeit halt langt dann. Okay. Zurück. Egal, wo Paulus hinging, er ging in die Synagoge. Die Synagoge war eine Mittel fürs Evangelium. Wenn ich jetzt in ein fremdes Land gehen will, zum Beispiel nehmen wir an, ich will jetzt Missionar in Rumänien werden. Was muss ich machen? Rumänisch lernen. Wäre nicht schlecht, Rumänisch zu lernen, ja? Okay? Ich weiß, viele können Englisch und dann geht es auch irgendwie. Aber es wäre nicht schlecht, wenn ich das ein bisschen Rumänisch lerne und auch die Kultur lerne. Dass ich ein bisschen die Geschichte kenne. Den Hintergrund verstehe. Wenn ich verstehe, warum denken die Leute so, wie sie denken. Und da spielt Kultur und Geschichte eine sehr große Rolle. Also liegt an mir, ja, Zeit zu nehmen, mich vorzubereiten, die rumänische Sprache zu lernen und dann bin ich vielleicht bereit für die Mission. Das kann ein längerer Prozess sein. Ja, 1-2 Jahre zu älter man wird, so schwerer es wird, eine neue Sprache zu lernen. Ja. Vielleicht beginne ich gar nicht. Okay. Und für Paulus war es gar kein Problem. Er wusste, in jedem Ort gibt es eine Synagoge. Also ich gehe in die Synagoge. Griechisch wird in dem ganzen Römischen Reich geredet, Griechisch und Latein, das konnte Paulus. Und dann hat er das Chaos gehabt. Ja. Also positive Chaos. Weil in Israel haben wir einen Spruch, wo zwei Juden sind, sind drei Meinungen. Ja. Das ist nicht ganz falsch. Ja. Wir haben jetzt bald Wahlen, eineinhalb Wochen. Und ich sage euch eins, das sind die vierte Wahl in den letzten 3 Jahren. Und die fünfte Wahl stehen unmittelbar vor der Tür. Ich prophezei es schon. Es ist einfach unmöglich. Ja. Aber zurück zu Paulus, er geht in die Synagoge. Was geschieht in der Synagoge? Er beweist ihnen was? Anhand vom Alten Testament, dass dies, was mit Christus geschah, so geschehen sollte. Und dann bekehren sich Juden. Aber dann beginnt auch eine Spaltung in der Synagoge. Und wo Spaltung ist, wird es laut. Und wo es laut wird, werden die Leute neugierig. Die Griechen werden neugierig. Die wollen auch hören. Die kommen auch zu hören. Und dann bekehren sich auch noch die Griechen. Und Halleluja, eine Gemeinde ist entstanden. Von Heiden und Juden. Aber da kam ein starker Widerstand. Und dieser Widerstand kam ständig von den Juden. Sie verführten sogar die Heiden gegen die neu bekehrten Christen. Das lesen wir. Das werden wir morgen mit Thessalonik reden. Genau dies geschieht in Thessalonik. In Philippi. Und in verschiedenen, viele, viele andere Städte. Zum Beispiel Apostelgeschichte 14 können wir da überlesen. Apostelgeschichte 17, 23. Ich lese nur einen Vers. Apostelgeschichte 23, Vers 12. Als es aber Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Ja, diese Versprechen haben sie nicht eingehalten.
Sie müssen eigentlich verhungert sein.
Was? Sie müssen eigentlich verhungert sein, ja. Also, aber irgendwann, wenn der Hunger stark wird, dann vergisst man, was man versprochen hat. Ja. Oder Apostelgeschichte 28, sagt sie Paulus am Ende dieser Apostelgeschichte, so sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist. Und sie werden auch hören. Und als er das gesagt hat, gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel miteinander. Es war wichtig, Paulus zuerst zu den Juden. Aber dann sagte er, mein Auftrag ist, zu den Heiden zu gehen. Also ein starker Widerstand. Und dieser Widerstand erlebt man durch den ganzen Brief eines Paulus. Zum Beispiel Galaterbrief wurde geschrieben, weil solche kamen, die in gewisser Hinsicht Sympathisanten waren der christliche Glaube, aber eine andere Evangelium brachten. Und Paulus sagt, wenn jemand in eure Gemeinde kommt und eine andere Evangelium bringt, der ich euch gebracht habe, der sei verflucht. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium. In Philipper Kapitel 3, die Verse 1 bis 3, sagt Paulus, und er warnt von solchen, die hineinkommen werden, die Zerschneidung bringen werden. Sie werden der Gnadebotschaft zerstören wollen. Er warnt gegen diese Botschaft. Und so sagt Paulus in Römer Kapitel 2, nicht der ist eine Jude, der es äußerlich ist, auch nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist eine Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen durch den Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Okay, also Paulus warnt, nein, Jesus warnt die Gemeinde von dieser Verfolgung, und das waren mehrere Art und Weise Verfolgung, von dem Staat, von den Menschen, von Gesetzen, aber auch von solchen, die Juden waren, die aus der Synagoge kamen. Und Jesus sagt, sie sind Synagoge des Satans. Wenn sie Christus nicht bringen, dann bringen sie eine andere Botschaft. Und er warnt, und wahrscheinlich diese Gemeinde in Smyrna musste extrem leiden unter die ständige Verfolgung, auch von solche, die eigentlich es besser wissen sollten, von den Juden. Jetzt denken wir, ja, schon schlimm, die Juden damals, nicht? Achtung! Pass, wir müssen aufpassen, kein Antisemiter zu werden. Wir müssen das sehr aufpassen. In Smyrna bekennen sich aber auch Juden zu Jesus. Es war Verfolgung von Juden gegen Juden. Das muss uns immer vor Augen sein. Und ja, diese Kampf gegen Jesus ist heute in Israel noch da. Ich habe euch gestern gesagt, ja, wegen dem Neuen Testament in Israel. Ja, habt ihr das gestern gesagt? Ja. Ich mache mal, erzähle ich Geschichte und ich weiß nicht mehr, wer ich es erzählt habe. Ja. Okay. Und das ist heute noch voll da. Und trotzdem kommt der Tag, an dem sie anschauen werden, an dem sie durchbohrt haben und sie werden weinen. Warum? 2000 Jahre Nein zu Jesus. Und Nein zu Jesus heißt Ja zum Teufel. Es ist hart, aber so ist es. Ja. Nein zu Jesus ist Ja zum Teufel. Nein zum Kreuz ist Ja zu ewiger Verderbtheit, Verlorenheit. Ewig. Es gibt nur einen Weg. Das Kreuz Jesu Christi. Deshalb sagt Paulus in Korinther, ich habe nichts anderes unter euch verkündigt als Jesus Christus, der Gekreuzigte. Nichts anderes. Aber diese Geschichte, genau diese Warnung wiederholt sich in der christlichen Geschichte. In der Kirchengeschichte, wo Christen Christen verfolgten. Wir müssen sehen, dass oft denken wir, der Islam, der hat so viele Christen umgebracht. Das stimmt nicht. Wer hat die meisten Christen umgebracht? Christen. Die sogenannten Christen. Es war während der Reformationszeit. Dann brachen die Kriege aus. Da wurden Christen, haben Christen verfolgt. Die katholische Kirche hat die reformatorische Kirche verfolgt, aber umgekehrt genau gleich. Denn da haben wir die ganze Inquisitionsgeschichte in Europa. Es war eine grausame Zeit, wo jeder, der nicht gepasst hat, so wie es der Staat verlangte, wurde einfach auf bestialische Art und Weise umgebracht. Wenn man die christliche Geschichte studiert, es waren zum Beispiel die Hugenotten. Und die Waldenser und viele andere, es waren Christen, die Christen verfolgt haben. Wenn Jesus diese Botschaft in... Was?
Die römisch-katholische Kirche.
Ja, ja, aber ich sage jetzt mal, die haben sich auch Christen genannt. Okay? Ob sie jetzt Christen waren, ist was anderes. Und darum komme ich jetzt zu der Ergänzung. Wenn Jesus diese Botschaft im 16. Jahrhundert weitergegeben hätte, würde es wie folgt heißen. Ich kenne deine Werke. Und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Christen und sind es nicht, sondern eine Kirche des Satans. Das ist jetzt eine Impression auf den Christentum. Das ist genau das Gleiche, kann man auf die christliche Geschichte anwenden. Die sagen, sie seien Christen und sind es nicht, sondern eine Kirche des Satans. Also es dient uns als Warnung. So nah zu sein und trotzdem so weit weg zu sein. Es ist traurig zu sehen, was in der christlichen Geschichte alles so geschah. Österreich ist ja eigentlich ein christliches Land, stimmt? Egal, wo man hingeht, findet man was? Die Kreuze. Und wenn man auf das ländliche Gebiet ist, man sehr überrascht, wie viel man da sieht. Man ist so nah und trotzdem so weit weg. Aber dieser kleine Herde, der noch lebendig ist, sagt Herr, fürchte nicht vor dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Und das ist für mich ein Beweis, wir können es wohl historisch-chronologisch auslegen, aber ganz explizit redet Jesus über eine Zeit, die sie damals erlebt haben. Es war eine Zeit von schwerer Verfolgung. Es kann sein, dass die 10 Tage auch eine längere Periode waren. Es ist einfach symbolisch. Ja? Und da sagt er, sei getreu bis in den Tod. Und was sagt der Herr da? Ihr werdet der Märtyrertod sterben. Etliche von euch werden sterben müssen, weil sie an Christus Jesus glauben. Weil sie treu sind. Also er warnt sie, ermutigt sie. Und dann sagt er, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Du hast nur Leben durch Jesus Christus. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Dem ersten Tod, den können wir natürlich hineingehen, indem wir älter werden und sterben. Das ist der erste Tod. Wenn wir dem Märtyrertod sterben werden, das ist immer noch der erste Tod. Aber wir werden nie ein Teil der zweiten Tod sein, wenn wir Christus Jesus gehören. Wir haben Hoffnung. Genau das Gleiche aber, interessanterweise, gilt auch für die Gemeinde in Philadelphia. Auch da wird es nochmal lesen. Da sagt der Herr, ich kenne deine Werke, sehe, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, gegeben, niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Sie sind standhaft geblieben. Sie waren nicht bereit, in einen Kompromiss hineinzugehen. Sie waren nicht bereit, das Wort zu nehmen und es zu verdrehen, die Kirche anzupassen oder weiß ich was. Sondern sie haben es so genommen, wie Gott es uns gegeben hat. Und so haben sie es gelebt und verkündet. Und es sah so aus, dass sie nicht eine große Kraft haben, aber trotzdem sagt der Herr, ich habe euch, die Türe kann keiner schließen. Und interessanterweise, auch sie leiden unter der gleichen Verfolgung. Siehe, ich gebe das solche aus der Synagoge des Satan, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie erreichen wir die anderen Menschen? Wie erreichen wir unter anderem das jüdische Volk? In Liebe? Oder ich sage mal anders, welchen Auftrag haben wir jetzt explizit gegenüber das jüdische Volk?
Zu segnen.
Zu trösten. Zu trösten. Das ist der Punkt. Das ist der wichtigste Punkt. Sie, Gott hat uns auserwählt, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wo lesen wir es? In Römer Kapitel 10 und 11. 9, 10 und 11. Dieser Abschnitt, lass uns das ganz kurz lesen, bevor wir zum Essen gehen. Ja. Sagt. Ich lese ab Vers 11 von Kapitel 11. Ich frage noch, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also, das Christentum hat einen Auftrag, in dem Christus in uns lebt, in dem wir das Wort Gottes haben, das ihnen gegeben wurde, in dem wir daran glauben, ist der göttliche Auftrag für uns, sie zur Eifersucht zu reizen. Und diese Eifersucht ist nicht nur gegenüber das jüdische Volk, glaube ich heute. Es ist auch gegenüber die Kirche. Ich habe viele Kollegen aus der Militärzeit, also in der Schweiz, musst du da Militärdienst machen, das ist ja Wehrpflicht in der Schweiz. Und es hat sie erstaunt, es waren 15 Personen in meinem Zug waren Katholiken. 15 waren reformiert. Und der eine war weder noch, das war ich. Aber nur eine war wiedergeborener Christ. Die haben alle ihre Konfirmation, Kommunion und weiß ich was alles gehabt. Sie haben alle irgendeinen Bezug gehabt. Nur eine glaubte an das Wort Gottes. Aber das hat sie zur Eifersucht gereizt, weil sie merkten, da ist was anderes. Da ist etwas Lebendiges. Da ist Hoffnung. Da ist Zuversicht. Es ist nicht nur Tradition. Und ich glaube, da haben wir alle einen Auftrag. Wisst ihr, auch ein Katholik, ich kann mich erinnern, ein Gespräch mit einem Italiener, es war auch im Militärdienst, der war ein sehr gottesfürchtiger Mann. Und wo er merkte, dass mein Glaube ihre Wurzel im Wort Gottes hat und nicht in Tradition, das hat ihm extrem zur Eifersucht gereizt. Und er wollte mehr wissen. Er wurde hungrig. Wo er heute steht, weiß ich nicht. Er hieß Daniele. Schöner Name, biblischer Name, ja. Ich weiß nicht, wo er heute steht. Aber ich weiß, es hat ihm zur Eifersucht gereizt. Und wisst ihr, der christliche Lebensstil reizt eine ganze Welt zur Eifersucht. Funktionierende Ehe, Familie, Gemeinschaft. Wenn Ungläubige bei uns in die Jugend hineinkommen, wir haben eine sehr lebendige Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde, kommen so ungefähr 100 Jugendliche jeden Freitag zusammen und die merken, Moment, da ist was anderes. Sie lieben einander. Sie begegnen einander mit Respekt. Auch unter den Geschlechtern ist gar kein Problem da. Und so weiter und so fort. Sie merken, was ist da anders? Warum brauchen sie keinen Alkohol, um gut zu haben? Warum brauchen sie keine Droge, um gut zu haben? Warum können sie einfach zusammen sein? Warum singen Christen so viel? Singen ist etwas Christliches. Das führt die anderen zu Eifersucht. Wo singt die Welt heute noch? Wenn sie ziemlich besoffen sind. Und dann singen sie ziemlich komische Lieder. Und wo singen wir? Ständig zur Ehre Gottes. Wie reizen sie so zu Eifersucht? Das ist eine offene Tür, die Gott uns geschenkt hat. Was machen wir damit? Zwei meiner Freunde, der eine ist heute ein sehr bekannter Prediger, die bekehrten sich in Israel, sie sind Juden, die bekehrten sich, weil sie die Christen sahen, das waren die messianischen Christen, sie sahen, dass sie ständig am Singen sind. Sie sangen Psalmen, Loblieder. Das hat sie zu Eifersucht gesagt. Warum diese Freude im Herrn? Und das hat sie zu Eifersucht gereizt. Und genau dies ist unser Auftrag. Gegenüber das jüdische Volk, aber auch gegenüber der ganzen Gesellschaft. Die Leute sind eifersüchtig. Und das sollten wir immer vor Augen haben. Auch die christlichen Werte führen sie zur Eifersucht. Noch eine Minute habe ich, oder?
Solange du willst.
Okay, vergiss das Essen.
Wir haben eine Warte.
Ganz kurz. Ich kann mich noch erinnern, eine junge Frau, ich war in der Ausbildung, und da war eine junge Frau, die war ehemalig aus dem Iran, aber sie war ziemlich locker in ihrer Art, negativ. Und in dieser Ausbildung, das war ein Psycholog, der war Lehrer und ich habe sehr offen mit ihm diskutiert vor der ganzen Klasse. Und da ging es wirklich um christliche Werte und ich proklamierte das ja auch in aller Klarheit. Und ich merkte, ja, die anderen haben eh ein bisschen gespottet. Das war ja egal. Und diese junge Frau, ein sehr unsittliches Leben und so weiter. Und sie kam nachher zu mir am Schluss und sagte, weißt du, ich kann nur eifersüchtig sein, was ihr Christen habt. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir genau diese Leben auch. Treue, Liebe, Werte, Familie. Ja, logisch wollen sie es auch, weil Gott so den Mensch geschaffen hat. Und wir haben eine Antwort. Wir haben es durch Christus. Es lohnt sich. Amen.
Amen.
Soll ich noch beten und auch fürs Essen danken? Ja, aber Vater, wir danken dir für deine Liebe, für diese klare Botschaft, wo du die Gemeinde gegeben hast, nach Smyrna und Philadelphia. Gemeinde, die die eigentlich fast perfekt waren, Herr. Du tatest sie nicht, du ermutigst sie nur. Du gibst ihnen Hoffnung und du zeigst ihnen, bleib dran. Und Herr, das wollen wir auch mitnehmen, dran zu bleiben. Ein Leben zu deiner Ehre, Herr, in alles, was wir machen. Herr, wir hören es jetzt, aber ich möchte einfach beten, dass dies, was wir hören, nicht Theorie bleibt, nicht ein reines Wissen, sondern dass dies, was wir hören, zur Realität wird in unserem Alltag. Dass es sichtbar wird in unserem Leben, dass du in uns lebst, Herr, und dieses Leben mit dir. Auch wenn es heißt, in der Welt nicht so einfach, aber dass es andere zu Eifersucht reizen wird, Herr. Gib uns diese Kraft. Und Herr, danke, dass wir so zusammen sein dürfen. Danke, Herr, für deinen Segen und danke für das Essen, was du uns täglich gibst, Herr. Segne du es auch für unser Leib, Herr. Danke für deine Liebe. Amen.
Amen.
So wünsche ich guten Appetit.